Es wird Frühling, nicht wahr? Gott sei Dank. Ich mag dieses Kalte nicht. Also das wäre ein Grund für diese Zeit, irgendwie ins Ausland zu gehen. Allerdings darf es wieder nicht zu heiß sein. Sagen wir mal so um die 25 Grad. Wenn wir das so Dauer einstellen könnten hier, dann wäre das für viele schrecklich. Für mich gut. Okay, so ist das. Gott sei Dank machen wir nicht das Wetter. Die Chinesen versuchen es ja manchmal und bringen dann riesen Durcheinander und Chaos in ihre Städte mit diesen Versuchen, Wetter zu beeinflussen. Gut. Meine PowerPoint. Ach, da ist sie ja schon. Super. Wir haben in den letzten Wochen uns mit dem Thema befasst, mit der Aussage Jesu, ich baue meine Gemeinde. Und ich sage euch, ich bin so froh, dass er das tut. Ich bin so froh, dass ich zwar ein Baumeister bin, oder mit Paulus zu sagen, ein weiser Baumeister bin, der Gemeinde baut, aber das, was geistlich wächst, hervorkommt, offenbar wird, das geschieht immer noch übernatürlich. Und es ist so stark, ich baue meine Gemeinde. Wir haben in den letzten Mal uns damit befasst und da haben wir festgestellt, die Gemeinde grundsätzlich, sie ist Gottes Bauwerk. Er baut sein Wohnhaus. Wir haben festgestellt, die Gemeinde ist sein Wohnhaus. Wir haben festgestellt, die Gemeinde ist nicht das Gebäude, in dem wir sind, sondern die Gemeinde, das bist du und ich, das sind wir, und die Gemeinde trifft sich in diesem Gebäude. Aber wir sind Gemeinde. So, wir haben festgestellt im ersten Teil, dass Christus der Fels ist und nicht Petrus. Petrus selbst bezeichnet Jesus als Fels und weist von sich zurück, dass er der Fels ist. Du bist Petrus. Das Wort ist ja, es war ja ein Wortspiel, haben wir festgestellt auch, dass Jesus da gebraucht. Petrus, du bist ein Steinchen, ein Kieselstein. Und Gott baut seine Gemeinde nicht auf einen Kieselstein. Und vor allem, sagen wir mal, wenn wir auch das Leben von Petrus anschauen, wie oft er versagt hat, Serafin hat uns das letzte Woche nochmal vor Augen geführt und eben auch, aber uns auch gezeigt, wie groß und stark die Annahme ist und Petrus wirklich eine neue Chance. Eigentlich hat er mehrere Chancen im Leben gehabt und er hat immer wieder Chance bekommen. Und Serafin hat uns letzte Woche große Hoffnung gemacht und gesagt, es gibt immer eine Chance für dich. Also Petrus selbst bezeichnet Jesus als Fels und weist von sich zurück, dass er der Fels ist. In Teil 2 fanden wir die Antwort auf darauf, wie fängt man denn nun an, auf diesem Felsen Jesus Christus zu bauen. Die Predigt kommt die Woche, denke ich, wird sie online gestellt. Oder wir haben auch, die Frage war auch so zu stellen, wie werde ich ein lebendiger Baustein? Gott baut seine Gemeinde mit lebendigen Bausteinen, das heißt mit Menschen. Das Gebäude hier, in dem wir uns versammeln, das sind tote Bausteine. Die reden nicht, die laufen nicht, die preisen nicht, die singen nicht, die schimpfen auch nie, Gott sei Dank. Die lebendigen Bausteine können manchmal sogar unangenehm werden. Nicht bei uns, ich meine so in anderen Gemeinden und woanders in der Christenheit. Aber wie werde ich ein lebendiger Baustein? Wir haben gesagt, grundsätzlich, wer Jesus aufnimmt, wird dadurch ein Kind Gottes und wird dann übernatürlich durch Christus selbst, durch das Wort und durch den Heiligen Geist von oben, von Gott geboren. Er wird eine neue Schöpfung. Ich sage das am Dienstagabend kurz. In 2. Korinther 5 steht geschrieben, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Für viele Leute ist es dann sozusagen, ja, aber ich sehe noch nicht so viel Neues. Wenn ich mich anschaue und vor allem, wenn du dich in den Spiegel schaust, sagst du, die Falten, die ich vor meiner Bekehrung hatte, die habe ich immer noch. Obwohl viele Leute nach der Bekehrung ein wirklich entspanntes Gesicht bekommen, weil sie nämlich ihren ganzen Kummer und ihren Schrott ihres Lebens abgeladen haben und da ist nicht Kuh sowieso von irgendeiner Firma, Kuh sowieso hilft dir da, nein, damit das dass der lebendige Christus in uns hat die Haut auch wieder mal dahin gebracht, dass sie auch glatt ist und man nicht immer so verspannt ist. So, also wir haben festgestellt, diesen Jesus aufzunehmen, dann werden wir von neuem geboren. Und wir haben festgestellt, wir brauchen, so wie auch Petrus, eine persönliche Offenbarung, göttliche Offenbarung. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Christus. Also wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen und ihn zu unserem Herrn machen, dann sollten wir in eine Erfahrung kommen, wo uns klar ist, du Jesus, dich, den ich aufgenommen habe, du bist der Sohn Gottes. Und wenn wir von neuem geboren werden, bekommen wir dieses Zeugnis. Ich sagte am Dienstag, ich sagte 2. Korinther 5, 17, ist jemand Christus der neue Schöpfung. Das Wort, das dort steht, was bei uns mit neu übersetzt wird, ist nicht Neo, sondern Kainos. Und richtig übersetzt müsste es heißen, ist jemand in Christus, so ist er eine Kainos-Schöpfung. Kainos. Kainos bedeutet nicht neu, sondern andersartig. Ist jemand in Christus, so ist er jetzt eine andersartige Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Andersartigkeit ist jetzt, andersartig ist er jetzt geworden. Das heißt, vor unserer Bekehrung waren wir gottlos. Ohne Christus. Die Bibel sagt, ohne Jesus in unserem Leben haben wir die Wesensart Satan. Wir sind böse wie er, auch wenn wir vielleicht vieles nicht so ausleben, aber wir haben seine Wesensart. Aber wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dann kommt der Heilige Geist und Christus, sie kommen in unser Leben und bewirken die neue Geburt und machen aus uns eine andere Art, ein anderes Geschöpf. Bis dahin, bis zur Bekehrung, waren wir, wie gesagt, Menschen, die tot waren. Die Bibel sagt, unser Geist ist tot, nicht, das heißt, da liegt keine Leiche rum, sondern tot für Gott. Er hat kein Leben aus Gott in sich. Aber wenn wir Christus nehmen, annehmen unser Leben, dann kommt die göttliche Art in unser Leben. Deshalb sind wir jetzt andersartig. Vorher war wesensmäßig satansartig. Jetzt sind wir wesensmäßig göttlicher Natur. Ihr seid jetzt Teilhaber der göttlichen Natur geworden. Ihr seid jetzt andersartig. Eine andere Art. Und deshalb sagt unsere Übersetzung, ihr seid eine neue Schöpfung. Obwohl das manchmal irritiert, weil man sagt, es ist ja nicht neu. Und jetzt, da wir andersartig sind, fangen wir an, anders zu denken, anders zu leben, anders zu handeln. Dazu muss Römer 12, 2 unser Denken erneuert werden, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige, Vollkommene. So, heute gehen wir in Teil 3 hinein. Teil 3, wie bauen wir nun auf dem Felsen Fundament, wie bauen wir auf Jesus Christus? Wie bauen wir, jetzt sind wir gefragt, darauf zu bauen. Wie bauen wir nun auf diesem Felsen Jesus? Ich könnte die Frage auch so stellen, wie können wir, nachdem wir den Grund einer persönlichen, also die Basis, das Fundament einer persönlichen Begegnung mit Jesus Christus gelegt haben, auf diesem Fundament Jesus jetzt aufbauen? Wie bauen wir also auf dem einmal in unserem Leben gelegten Fundament, nämlich Jesus, wie bauen wir darauf auf? Jetzt haben Jesus ist in unser Leben gekommen. Er wird das Fundament, der Fels bezeichnet. Und jetzt sagt die Bibel, jetzt bauen wir unser Lebensgebäude, unser Lebenshaus auf diesem Felsen. Wir bauen nicht auf eine Religion. Wir bauen nicht auf eine Kirche. Wir bauen nicht auf eine Freikirche. Wir bauen auch nicht auf irgendeinen Apostel oder Propheten. Wir bauen auf dem Felsen Jesus Christus. Auf die Person Jesus. Und Jesus sagte in Matthäus 7, 24 bis 25, wie so etwas geht, wie man auf dem Felsen, auf ihn, nachdem wir eine Entscheidung getroffen haben, ihn zum Felsen in unserem Leben zu machen, wie wir jetzt darauf bauen. Er sagt in Matthäus 7, 24 bis 25, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab. Und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen, auf Jesus gegründet.
Jesus spricht von sich, dass er der Felsen ist. Und Petrus sagt, Jesus ist der Felsen. Wir bauen auf Christus. Wir bauen auch nicht auf irgendeine charismatische Idee. Man müsste eigentlich reinbringen, auch in diesem Bereich, wir haben heute, entschuldige, dass ich so sage, so viele Spinner, Spinnereien, Leute, die kommen und Gott hat mir gezeigt und Gott hat mir gezeigt und Gott hat, also es zuckt nur in ihrem Leben, Gott hat mir gezeigt. Und Großteil muss man in Frage stellen. Die Frage ist, das, was sie als Offenbarung haben, steht das so in der Schrift geschrieben? Wenn es so nicht geschrieben steht, musst du es verwerfen. Egal wie geistlich und fromm und charismatisch oder sonst wie das klingt, muss man verwerfen. Wenn es nicht im Einklang mit der Schrift ist, ist es Dreck. Egal, was jemand sagt, was er offenbart kriegt. Es ist nicht anzunehmen. So, wir lesen weiter in Matthäus 7, Vers 26, 27. Jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab, die Ströme kamen, die Winde wehten und stießen an jenes Haus. Und es fiel und sein Fall war groß. Es geht hier also in diesem, was Jesus hier sagt, nicht um einen unterschiedlichen Test, den die Häuser der beiden Männer zu bestehen hatten. Jedes Haus wurde auf gleiche Weise dem Sturm, dem Regen, den Strömen ausgesetzt. Das heißt, ganz natürlich, uns allen, die wir als Christen leben oder als Nichtchristen, uns begegnen im Leben die gleichen Ströme, die gleichen Stürme, die gleichen Winde. Wir sind alle den gleichen Elementen, ohne Ausnahme den gleichen Elementen ausgesetzt. Die Frage ist nur, worauf haben wir gebaut? Auf welchem Fundament haben wir gebaut? Jesus sagt Felsen oder Sand. So, das ist die Frage. Worauf haben wir gebaut? Jesus sagt also, wir sind all dem ausgesetzt. Damit macht Jesus aber auch etwas klar. Keinem, sagt er, der mir nachfolgen will, wird eine Reise ohne Sturm in den Himmel versprochen. Im Gegenteil. In Apostelgeschichte 14, Vers 22 steht geschrieben, dass wir durch viele Bedrängnisse, andere Übersetzung Trübsale, in das Reich, in die Königsherrschaft Gottes hineingehen werden. Das ist, was Jesus gesagt hat. Und so, dass wir denken, alles ist immer so, wird jetzt schön und locker und super toll laufen, das ist nicht wahr. Jemand sagte mal, jeder Weg mit dem Hinweisschild zum Himmel, der die Trübsale oder Bedrängnisse umgeht, ist ein Irrweg. Er führt nicht ans verheißene Ziel. Weil die Bibel sagt, es ist normal, dass wir als Gläubige in Bedrängnisse kommen, Klipsis. Und dieses Wort Bedrängnis ist sowohl innerlich als äußerlich. Das heißt, dass wir manches Mal selber in unserer Seele ganz stark psychischen Druck haben, wo wir sagen, innerlich fühle ich mich wie angegriffen, wie erdrückt, wie als wenn ich nicht mehr atmen könnte. Es ist nichts verkehrt in deinem Leben, das ist normal, das gehört zu den Stürmen des Lebens. Das gehört einfach dazu. Und manchmal werden wir von außen bedrängt, durch Menschen, vielleicht sogar durch Brüder und Schwestern oder durch andere Menschen, durch die Gesellschaft. Wenn wir denken, diesen ganzen Gender-Mainstream-Müll, der über die Welt ausgeschüttet wird, diese Ideologie, die Menschen verwirrt und in Verirrung bringt und überhaupt nichts Gutes bewirkt. Aber es ist eine Ideologie, wie viele schon gewesen sind. Irgendwann, spätestens die nachfolgende Generation wird kommen, diesen ganzen Scheißdreck schmeißen wir raus. Also regen wir uns gar nicht groß auf, aber wir nehmen Stellung und sagen, dazu sagen wir nein. Also, Jesus macht ganz klar deutlich, dass wir alle durch Stürme gehen werden. Egal, wie wir bauen, egal, ob wir das Wort tun oder nicht. Der Unterschied zwischen den beiden Männern und ihren Häusern bestand darin, der kluge Mann baute sein Haus auf einem Felsenfundament, der Törichte auf einem Fundament aus Sand. Sein Haus überstand den Sturm nicht. Die Bibel sagt also, dass Jesus, und so haben wir es auch festgestellt, selbst vom Alten Testament her hatten wir es in dem ersten Teil festgestellt, dass Jesus der Fels ist. Dass schon die alttestamentlichen Gläubigen sagten, Dieser Fels, auf dem wir unser Leben bauen, ist Jesus. In Matthäus 7, Vers 24 sagte Jesus jetzt, ich wiederhole nochmal diesen einen Vers aus 24, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Auf dem Felsen bauen besteht klar aus zwei Dingen. Die Worte Jesu hören und die Worte Jesu tun. Also wenn wir auf dem Felsen bauen, das heißt, wir hören das Wort Gottes, wir hören, was der Herr sagt, und dann tun wir das. Wir setzen das in die Praxis um. Das wird jetzt unser Lebensstil. Jesus sagt, wer das hört und tut, der baut auf dem Felsen. Wer nur hört und sagt, klingt zwar schön, ist zwar alles super, aber es nicht tut, der baut auf Sand. Wenn die Krise, der Sturm in deinem Leben kommt, wirst du umfallen, wird dein Glaubenshaus einstürzen und dann kannst du nur noch flüchten in das Haus eines, der auf dem Fundament gebaut hat. Wir haben das Fundament, Jesus Christus selber, in unserem Leben gelegt. Jetzt bauen wir auf, indem wir das Wort Gottes hören und tun. Wir studieren es und wenden die Lehren des Wortes Gottes in unserem Leben an. Das heißt, wir setzen es in die Praxis um. Wir lesen etwas im Wort Gottes, dann tun wir das, was da geschrieben steht. Und wenn wir sagen, Mensch, da stoße ich an meine Grenzen, da komme ich nicht hin, dann sagen wir, Herr Jesus, ich brauche deine Hilfe, ich will nicht auf Sand bauen, ich will dein Wort leben, es soll mein Lebensstil werden, weil ich möchte auf dich, auf dem Felsen gegründet sein, weil ich weiß, wie du mir gesagt hast, die Stürme werden kommen und ich will sicher gebaut haben. Seid ihr mit mir? In der Apostelgeschichte 20, Vers 32, sagt der Apostel, nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, dass die Kraft hat, euch aufzuerbauen. Aufzuerbauen, da ist dieses Wort Oikodome, Oikos Haus, also beim Hausbau. Jesus sagt, wer also meine Worte hört und sie tut, der baut auf dem Felsen, so wie jemand auf einem guten Fundament ein natürliches Haus baut. So ist, wer meine Worte hört und sie tut, jemand, der ein gesundes Glaubenshaus in seinem Leben aufbaut. Dafür sind wir verantwortlich, das zu tun, zu hören und zu tun. Natürlich wirkt der Herr in uns diese Dinge. Und es hat die Kraft, euch aufzuerbauen, das Wort seiner Gnade. Ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade. Und dem Wort seiner Gnade. Und er sagt, dieses Wort, er sagt jetzt nicht mal Gott, sondern dieses Wort seiner Gnade hat in sich, die Bibel hat in sich Dynamiskraft, wenn wir sie lesen und tun, Dynamiskraft, uns aufzuerbauen, so wie ein Haus gebaut und gefestigt auf sicheren Grund gebaut wird. Durch Hören und Tun, durch Studieren und Anwenden des Wortes Gottes, bauen wir uns ein festes, solides Glaubenshaus auf unserem Felsen, auf unserem Fundament, Jesus Christus. Durch Hören, Tun, also Studieren und Anwenden, bauen wir uns dieses Fundament, unser solides Glaubenshaus, auf dem Fundament Jesus bauen wir uns ein festes, solides Glaubenshaus, das in den Krisen des Lebens dafür sorgen wird, dass wir nicht umfallen. Wenn wir die Worte Jesu nur hören, sie nicht anwenden, dann werden wir, wenn der Sturm, wenn die Schwierigkeiten in unserem Leben kommen, wird bei uns alles zusammenbrechen. Dann zerbricht Familie, da zerbricht Ehe, da zerbricht Gemeinschaft, auch von Gläubigen zerbricht, wo nicht auf dem Felsen Jesus gebaut wird. Ich habe mir gerade noch ausgesucht oder nochmal gelesen, Jesus bringt ja auch dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Ich dachte, ich lese euch das nochmal, weil du musst vorstellen, Jesus sagt allen Menschen, denen gepredigt wird, und er sagt, gibt vier Felder an, er sagt, drei der Felder tun nicht, was er gesagt hat. Es gibt nur das vierte Feld, die tun, was er sagt. Und alle drei anderen fallen ab oder führen ein unglückliches christliches Dasein. Man versucht halt, christliche Religion, Normen, Gesetze zu leben, zu halten oder auch nicht. Ich lese das gerade mal, ich habe es jetzt, wie gesagt, zwischendrin geschoben, das ist jetzt nicht auf der PowerPoint. Und Jesus sagt in Lukas 8, Vers 11 bis 15, dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg sind die, welche hören. Dann kommt der Teufel, nimmt das Wort von ihnen, ihren Herzen weg, und sie glauben nicht und werden nicht errettet. Die aber auf dem Felsen, auf das Felsige, also Steinige, gesät sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen, und diese haben keine Wurzel, für eine Zeit glauben sie, und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Kommen Schwierigkeiten, Versuchungen, und man sagt dem Glauben Tschüss. Und er sagt, dass unter die Dornen aber viel sind die, welche auch gehört haben und hingehen und durch Sorgen, Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Also, das heißt, sie haben Sorgen, und er sagt, gib meine Sorgen mir, werft eure Sorgen auf mich. Aber Menschen entscheiden sich, die zu Jesus gehören, sagen, ich gehe mit meinen eigenen Sorgen, meinen eigenen Weg ohne Jesus. Sie geben sie nicht ab. Und diese Leute, sie können Bibel lesen, so viel sie wollen. Alles, was sie lesen, wird erstickt von ihren Sorgen oder den Umständen ihres Lebens. Es bringt in ihnen nichts zur Reife, nicht keine Frucht. Das auf, in der guten Erde, der vierte Bereich, aber sind die, welche einem in einem redlichen und guten, in einem ehrlichen Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren, festhalten und auch tun, und sie bringen Frucht mit Ausharren, Geduld. Das bedeutet, sie nehmen dieses Wort Gottes, dass die Verheißungen, die Zusagen Gottes, sie nehmen diese Zusagen, und es scheint so, als würden sich diese Zusagen gerade nicht erfüllen. Es scheint so, als wenn das im eigenen Leben nicht greifen wird. Aber der Unterschied zu den anderen dreien ist, diese Leute sagen, ich sehe zwar nicht, dass es im Moment greift. Es scheint so, als hat es in meinem Leben keine Auswirkungen. Aber mein Herr hat gesagt, es wird geschehen, was er gesagt hat. Deshalb bleibe ich an dieser Wahrheit, an diesen Worten, an seinen Zusagen. Ich bleibe da so lange dran, bis ich sie erlebe. Das sind die auf gutem Boden sehen. Alle anderen drei haben ein Problem in der Krise, fallen ab, stürzen, kommen nicht ein. Und der Herr hat uns berufen, wirklich auf, dass wir gute Ackerböden sein sollen. Also, wir haben gesagt, das Wort Gottes auf dem Felsen bauen besteht also klar aus diesen zwei Dingen, die Worte Jesu hören und die Worte tun, sie umsetzen. Jetzt die Frage, wer oder was ist das Wort Gottes? Wer oder was ist jetzt das Wort Gottes? Die Bibel bezeichnet sich selbst als das Wort Gottes. Also wenn Gott in seinem Wort spricht, er sagte, dieses Wort ist mein Wort. Die Bibel bezeichnet sich selber als Gottes Wort. Interessanterweise auch, Jesus Christus wird als das Wort oder auch als das Wort Gottes bezeichnet. Also Jesus wird als das Wort Gott. Ich habe, nein, danke. Ja, okay. Ja, bestell es mir. Ich habe nämlich mal Flasche. Danke. Also, naja, ich bin noch ein bisschen heiser. Das ist halt, geht noch was kratzig. Aber glaub mir, es geht vorüber. Also, wer oder was ist das Wort Gottes? Ich sagte, die Bibel bezeichnet sich selbst als das Wort Gottes. Jesus Christus wird als das Wort und das oder auch das Wort Gottes bezeichnet. Zum Beispiel in Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort Logos. Und das Wort Logos war bei Gott. Und das Wort Logos war Gott. Vers 14. Und das Wort, das Logos, wurde Fleisch Jesus kam in diese Welt, wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, eigentlich eines einzig gezeugten Monogenes, eines einzig gezeugten vom Vater, einzig in seiner Art. Das heißt Monogenes, es gibt diesen Jesus, so wie er gekommen, nur ein einziges Mal. Es gibt keinen zweiten Jesus. So, und es ist interessant, er sagt, das Wort Logos wurde Fleisch. Jesus wird also als das Wort bezeichnet. Ich sagte, die Bibel selbst bezeichnet sich selbst als das lebendige Wort Gottes. Natürlich auch mit Geschichte, auch mit Poesie und anderen Bereichen, Themen, die sich die Bibel befasst. Aber Gott hat all das mit reingenommen und sagt, hier, manchmal bestätigt er einfach, das ist so gewesen, das ist einfach israelitische Geschichte, sage ich auch, aber sie ist tatsächlich so geschehen. Gott bestätigt es, deshalb ist es hier drin. Selbst Geschichte des Volkes Israel ist da nicht. Und oder sagen wir mal, Paulus sagt, mein Mantel ließ ich da und da zurück, in Milet, glaube ich, war es, und bring mir meinen Mantel mit, wenn du zu mir kommst. Das ist natürlich jetzt kein Wort. Gott sagt so, jetzt schreib alle an, wo du irgendwo einen Mantel vergessen hast. Nee, also so. Das steht im Wort Gottes und die Schrift bezeugt einfach, dass es tatsächlich so geschehen, tatsächlich. Aber es ist nicht jetzt ein Wort, wo ich sage, ich habe ein Wort für dich, du, mein Mantel ließ ich zurück, bring ihn zurück, dieses Wort habe ich für dich. Ich habe manchmal ein Wort, natürlich kannst du nicht überall machen, aber wenn jemand schon lange die Dusche gemieden hat, dann sage ich, dann gib ihm doch ein Wort. Das ist im Zusammenhang mit dem Lazarus, der schon 4 Tage tot war. Da gib ihm das Wort, er riecht schon. Also das ist ein Merkmal so, also er riecht dann schon. Okay, also gut, aber jetzt wollen wir nicht beim Duschen hier bleiben. Okay, also wer oder was das Wort Gottes? Jesus wird als das Wort bezeichnet, das Logos. Und jetzt guck mal in Offenbarung. No pasa nada. Yep. Und er, Christus, ist bekleidet mit einem im Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Logos Gottes. Also wir sehen ganz eindeutig, Jesus wird als das Wort, als das Logos Gottes bezeichnet. Und in Johannes 6, Vers 51 sagt Jesus, ich bin ego emi, da benutzt er diese Jahwe-Formel, ich bin, als Mose, als Gott zu Mose sagte, geh und befreie mein Volk, dann sagte Mose, wem soll ich denn diesem Volk sagen, dass er mich geschickt hat? Gott sagt zu Mose, geh hin und sage ihnen, ich bin, hat dich geschickt. Und im Griechischen ist das Wort ego emi. Jesus sagt zum Beispiel, ego emi, ich bin der gute Hirte. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin. Damit benutzt er die Jahwe-Formel. Da verstehst du auch, warum die Juden sich furchtbar aufregten. Der kann sich doch nicht mit Gott gleich machen. Doch, er konnte. Weil er Gott war, Gott ist und Gott war und Gott ist und immer sein wird. Er ist Gottes Sohn. So, also, er sagt, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Also Jesus macht ganz klar und deutlich und er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus Gottes Mund kommt. Davon leben wir. Wenn wir das Wort Gottes nicht in unser Leben hineinnehmen, dann verhungern wir und dann bauen wir auf Sand und dann haben wir keine geistliche Stärke in unserem Leben. Ich möchte ein Zitat von Derek Prince lesen. Er bringt es hier nochmal auf den Punkt, in dem er feststellt, die Bibel ist das Wort Gottes, und Jesus Christus, und Christus ist das Wort Gottes. Beide sind gleichermaßen die vollkommene, autoritative Offenbarung Gottes. Eins stimmt völlig mit dem anderen überein. Die Bibel offenbart auf vollkommene Weise Christus. Christus erfüllt auf vollkommene Weise die Bibel. Also, die Bibel offenbart auf vollkommene Weise Christus, unseren Herrn. Christus aber, unser Herr, erfüllt auf vollkommene Weise die Bibel. Er tut alle Worte Gottes. Die Bibel ist das geschriebene Wort Gottes. Christus ist das Wort Gottes in Person, in Gestalt. Wir haben es gelesen, er ist das Logos. Die Bibel wird als das Logos bezeichnet und Jesus sagt von sich, er ist dieses Logos. Wir haben das, was hier geschrieben ist, existiert, ist in leibhaftige Person von Jesus. Von vor seiner Menschwerdung war Christus das ewige Wort beim Vater. Durch seine Menschwerdung ist er das Fleisch gewordene Wort. Derselbe Heilige Geist, der Gott durch sein geschriebenes Wort die Bibel offenbart, offenbart ihn auch im Fleisch gewordenen Wort als Jesus von Nazareth. Wenn Christus in diesem Sinne vollkommen eins mit der Bibel ist, folgt daraus, dass die Beziehung des Christen zur Bibel genauso sein muss wie seine Beziehung zu Christus selbst. Soweit Derek Prince. Ich möchte eingehen, weil wir sprechen ja manches Mal auch, wir haben das ja auch in unserem Visionssonntag mit hereingebracht, dass wir Menschen auch zu Jüngern machen wollen. Weil das ist ja der Auftrag, den Jesus gegeben hat, geht hin, macht alle Menschen zu Jüngern. Und die Bibel zeigt uns, wie ein Jünger aussieht, woran man feststellen kann, festmachen kann, ob jemand ein Jünger ist. Und die Jünger, die kamen einmal mit folgender Überlegung und Frage zu Jesus. Jesus, wenn du von uns gehst, wie können wir dich dann noch sehen und Gemeinschaft mit dir haben? Du bist also, gehst zum Thron, zum Vater, und du sagst, trotzdem wirst du hier sein. Wie können wir mit dir Gemeinschaft haben, mit einem, den wir nicht mehr sehen, den wir an sich so nicht mehr hören, in sichtbarer Gestalt? Wie können wir da Gemeinschaft haben? In Johannes 14, Vers 19 sagt ihnen Jesus Folgendes. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich weiterhin. Ihr werdet mich weiterhin sehen. Vers 19. Vers 22 sagt Judas, nicht der Iskariot, und spricht zu ihm, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Anders gefragt, Judas sagt, was ist das für eine Art Gemeinschaft, die du mit uns aufrechterhalten willst und die der Welt nicht zur Verfügung steht? Was ist das für eine Art Gemeinschaft? In Johannes 14, Vers 23 beantwortet Jesus diese Frage. Also da habe ich nochmal, was ist die Art von Gemeinschaft, die du mit uns aufrechterhalten willst und die der Welt nicht zur Verfügung steht, diese Art Gemeinschaft? Jesus sagt, Johannes 14, 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Das griechische Wort sagt eigentlich bewahren, festhalten. Egal wie die Umstände in meinem Leben sind, egal welcher Sturm, welcher Regen, welche Ströme auf mich hereinplatzen, ich werde Gottes Wort nicht loslassen. Ich stehe dazu, wie sagt Jesus, auf dem fruchtbaren Ackerboden. Ich bleibe dabei in Geduld und warte, bis es geschieht, selbst wenn ich im Moment nichts spüre, nichts erlebe. Wie hat der Liederdichter doch gesagt, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, ich weiß, du führst mich doch zum Ziel, auch wenn es durch die Nacht ist. Du führst mich durch. Und das hat er versprochen. Ich werde bei euch sein, ich werde euch nie aufgeben, ich werde euch nie verlassen. Das ist so beruhigend. Egal, was um uns geht und wie, und ich könnte von Nöten in meinem Leben und auch mal von Maritas Leben, von unserem Leben sprechen, die wir über die Jahre und Jahrzehnte durchgemacht haben, erlebt haben, wo wir manchmal sagten, es geht nicht mehr weiter. Vom Natürlichen, es geht nicht mehr weiter. Aber dann erlebten wir, und wir blieben, der Herr hat gesagt, mit ihm geht es weiter. Und er sagt, ich trage dich durch. Selbst wenn du durch das Tal des Todesschattens gehst, ich werde bei dir sein. Ich werde dich niemals verlassen. Mein Kind, denke daran. Egal wie du dich fühlst, egal wie es um dich herum aussieht, egal was auf dich einprasselt, welche Stürme und Ströme kommen müssen. Vergiss nie, ich bin in all diesen Strömen und Stürmen und Unwegsamkeiten. Ich bin immer bei dir, ich werde dich nie verlassen. Das ist unser Glaube. Darin stehen wir. Egal, was um uns herum tobt. Jesus sagt also, wenn mich jemand liebt, So wird er mein Wort halten, bewahren und festhalten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ganz stark, ne? Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten, bewahren, festhalten. Er sagt in Johannes 14, Vers 21, lassen wir nochmal 23, das Hauptmerkmal, also was Jesus hier sagt, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten, das Hauptmerkmal, das einen echten Jünger Jesu von der Welt unterscheidet, ist das, dass der Jünger das Wort Jesu hält, es ist sein Lebensstil. Der Unterschied zwischen uns und denen, die Jesus nicht nachfolgen, besteht ganz einfach darin, dass wir das Wort Gottes bewahren, festhalten und danach leben. Das macht den Unterschied. Wenn wir diesen Unterschied nicht machen, gibt es keinen Unterschied zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Wir leben das Wort Gottes, weil wir Jünger Jesu sind. Wenn wir das Wort Gottes nicht leben, sind wir gleichförmig dieser Welt und sind keine Jünger mehr. Dann sind wir dieser Ackerboden, wo schließlich alles weggeht. Oder dann bauen wir auf Sand und das Haus stürzt ein. Das hat der Herr für uns so nicht gedacht. Johannes 14, 21 hatte Jesus davor schon ihnen gesagt, wer meine Gebote hat und sie hält, sie bewahrt, festhält, also mein Wort festhält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. So stark, was er hier sagt. Wenn man so anschaut, es ist oft so wenig Offenbarung Gottes im Leben von Gläubigen. Mir ist aufgefallen beim Studieren der Schriften und ich habe in den letzten Wochen auch manche Zeit gehabt, über Dinge nachzudenken, über die Gemeinde, über unsere Situation, über Seelsorge, Seelsorgehandhabung, den Versuch, Menschen in Krisensituationen zu begleiten und ihnen rauszuhelfen. Da habe ich auch gedacht, wie oft es gescheitert ist, überhaupt nichts gefruchtet hat an sich, sondern ein momentanes Trostpflaster nur verteilt wurde, oft. Und das ist mir klar geworden. Trostpflaster werden dein Leben nicht stabilisieren. Das Einzige, was dich stabilisiert, ist das Wort hören und tun. Das baut dich auf. Alles andere wird dich nicht aufbauen. Du brauchst keine charismatische Offenbarung. Du brauchst einfach nur die Offenbarung des Wortes, das Wort, ich höre es, Herr, du sagst, das soll ich tun, das tue ich. Das macht den Unterschied zu den Menschen in dieser Welt. Wer also meine Gebote hält und sie also bewahrt, festhält, es geht gar nicht so um dieses akribische Einhalten, ich muss das jetzt einhalten, sondern da kommen Situationen und es scheint so, ich dachte, in diesem Tal des Todes bist du bei mir. Ich spüre dich nicht mehr. Ich sehe nur noch die Schatten. Wenn ich auf das Wort, wenn ich dem Wort glaube, dann sage ich, Herr, ich bin im Tal des Todes. Es sind lauter Schatten hier. Ich sehe nicht mehr klar und deutlich. Es scheint so, als ob ich kein Licht mehr auf meinem Weg habe. Erst dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Herr, du hast versprochen, dass du durch dieses Tal mit mir zusammengehst, dass ich niemals alleine sein werde. Das glaube ich. Und dann gehst du, selbst wenn du ihn nicht siehst, gehst du mit ihm durch dieses Tal. In dem Wissen, er ist da, er kann nicht lügen, er hat gesagt, ich werde immer da sein. So stark. Und Jesus sagt, also wer mein Wort festhält, der ist es, der mich liebt. Eigentlich ist das, müsste man richtig übersetzen, wer meine Gebote hat und sie festhält. Sie sich nicht nehmen lässt, sie sich nicht rauben lässt, durch Umstände, durch Situationen. Festhält ist eigentlich die richtigere Übersetzung. Natürlich darin auch, wenn du es festhältst, bewahrst du es auch. Der ist es, der mich liebt. Wer, also Liebe zu Jesus äußert sich darin, dass ich sein Wort halte. Festhalte. Darin zeige ich, dass ich dich liebe. Ich zeige meiner Frau und beweise meiner Frau, dass ich sie liebe, indem ich sie als ein guter Ehemann versorge, ihr beistehe und ihr helfe und zum Beispiel nicht fremdgehe. Wenn ich sie liebe, werde ich nicht fremdgehen. Wenn ich fremdgehe, zeige ich damit, dass ich sie nicht liebe. Okay? So, das ist also ganz wichtig. Und Jesus sagt, wer mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Ich habe auch gedacht, so in dieser ganzen Beziehung zu Jesus, auch mit den Jüngern, er hatte nicht mit allen 12 die gleiche Gemeinschaft. 3 hatten ein innigeres persönlicheres Verhältnis, eine persönlichere Beziehung zu ihm. Und die nahm er auch bei bestimmten Dingen mit. Die anderen, er hat sie nicht verachtet, aber er nahm zu bestimmten Dingen, nahm er
die drei mit, die mit ihm und seinem Herzen am meisten in Übereinstimmung waren.
Wir wollen also diese Aussagen Jesus, was wir gerade in Johannes 14, 19, 22, 21, 23 gelesen haben, wir wollen das zusammenfassen. Es sind also vier wichtige Tatsachen in Bezug auf das Wort Gottes, die Jesus in Johannes 14 erklärt. Erstens, das Wort Gottes halten, bewahren, also festhalten, ist das Hauptmerkmal, das den Jünger Jesu von der übrigen Welt unterscheidet. Zweitens, das Wort Gottes halten, festhalten, es bewahren, ist der größte Test, ob der Jünger Gott wirklich liebt. Gleichzeitig gibt es Gott den größten Anlass, diesen Jünger zu lieben. Anders als andere, jetzt sage ich mal noch dazu. Drittens, dem Jünger, der Gottes Wort hält, bewahrt, festhält, offenbart sich Jesus persönlich. Wie wollen wir Offenbarung von Jesus erleben, wenn wir sein Wort gar nicht kennen oder wenn wir sein Wort nicht zum Maßstab zu unserem Lebensstil machen? Und manchmal kommen Leute zu mir, Herbert, kannst du dieses Übernatürliche in mir freisetzen? Sag ich, nee, ich bin kein Zauberdoktor. Gott sagt auch nicht, dass ich das freisetzen soll in dir. Das ist vieles von dem Zeug, was Gläubige heute mit sich schleppen. Gib mir eine Transportation oder gib mir eine Importation und was weiß ich. Und das gibt so viele Tations, die dann hinterher Täuschungsart hatten. Das ist alles aus dem charismatischen Überflug, das nicht unbedingt immer was mit der Bibel zu tun hat. Ein Großteil, was wir von solchem Zeug kriegen oder hören, was Leute tun, der Herr, the Lord, show me this, the Lord hat mir das gezeigt. Ja, aber ich finde das, was er dir gezeigt hat, nicht in der Bibel. Deshalb nehme ich nicht an, was er dir gezeigt hat. So einfach ist das. Nehme ich einfach nicht an. Also dem Jünger, der Gottes Wort hält, drittens fesselt, offenbart sich Jesus persönlich. Viertens, durch das Wort Gottes kommen der Vater und der Sohn gemeinsam in das Leben des Jüngers hinein und machen dauerhaft in ihm Wohnung. Das ist aber das Interessante, was Jesus hier sagte in Vers 23. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, festhalten. Mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ich glaube, wenn wir Gottes Wort nicht in uns aufnehmen, Gottes Wort zum Teil, zu dem Teil unseres Lebens machen, das heißt, dieses Wort aufnehmen bedeutet Jesus aufnehmen. Wenn wir das nicht tun, wenn wir das versäumen, dann werden wir auch nicht diese Erfahrung machen oder niemals auch diese Sicherheit haben, ist Jesus und der Vater wirklich in uns. Wenn du dich auf das Wort ausrichtest, wirst du diese Erfahrung machen, der Vater und der Sohn kommen und machen Wohnung in dir. Stark. Ja, Johannes, den finde ich sowieso immer wieder interessant. In seinem ersten Brief schreibt er, ich nenne es jetzt mal hier den Liebestest. Wer sagt, ich habe ihn erkannt, also ich kenne ihn, und seine Gebote nicht hält, also sie nicht festhält, sie nicht bewahrt, der ist ein Lügner und in dem ist nicht die Wahrheit. Stark, oder? Krasse Aussage, fand ich. Wer aber sein Wort hält, festhält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet, hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Viele Leute, ich weiß nicht, ob ich in Jesus bin. Jesus sagt, es wird ganz einfach ein Merkmal geben. Wenn du anfängst, das Wort zu hören, es zu tun, es zu deinem Lebensstil wird, dann wirst du erkennen, ich bin in ihm und er ist in mir. Die Offenbarung kommt dir durch das Wort. Nochmal, wer sagt, ich habe ihn erkannt oder ich kenne ihn und seine Gebote nicht festhält, nicht bewahrt, der ist ein Lügner. Der sagt, dann kennst du ihn nicht. Wenn du ihn wirklich kennen würdest, dann würdest du das Wort nicht loslassen, egal was passiert. Ich halte zu diesem Wort, selbst wenn man mir den Hals abschneidet. Ich halte mich zu diesem Wort. Ich halte es. So, ich habe ihn erkannt und seine Geburt nicht hält, ist ein Lügner und in dem ist nicht die Wahrheit.
Und es gibt so viele Bereiche in der Gesellschaft, in der wir sind.
Ich meine, alleine, wenn wir daran denken, es ist ja wie ein Verbot, mit dem man uns belegt hat. Über Abtreibung spricht man nicht.
Schwangerschaftsabbruch.
Nein, es ist Mord, es ist Töten eines ungeborenen Kindes. Es ist Mord an einem Menschen. So einfach ist das.
Das kannst du heute nicht sagen. Und wenn Leute kommen und Abtreibung propagieren und so weiter, sage ich nein. Dann sage ich du, da muss ich dir widersprechen.
Ja? Ich habe, und wir nehmen das nicht hin, ich habe die Tage mit einem Handwerker gesprochen und er kam zu mir und er pries die Erdogan-Politik und dass seine Soldaten so wunderbar humanitär eingestellte, menschenliebende, menschenfreundliche Soldaten sind.
Dann habe ich ihm gesagt, diesem türkischen Mann, ich habe ihn das zweite Mal jetzt schon getroffen, ich sage, das stimmt nicht, was du sagst. Oder was sie sagen, das stimmt nicht, was sie sagen. Ich sage, die Truppen von Erdogan gehen in Afrin von Haus zu Haus, fragen, bist du Moslem oder nicht? Wenn du Moslem bist, knie nieder und bekenne Allah als Gott. Wenn du es nicht tust, dann wirst du Afrin verlassen oder getötet werden. Christen werden dann nicht geduldet.
Nein, das machen die türkischen Soldaten nicht. Das machen sie nicht.
Dann habe ich ihm das Video vorgespielt. Ich sage, hier, guck's dir an.
Das gibt's doch nicht, sagt er. Das gibt's doch nicht.
Verstehen? Wir machen unseren Mund auf. Auch bei anderen Themen. Ich lasse mich doch nicht einfach voll labern mit etwas, was nicht stimmt.
Und das heißt, in dem Fall, dieser Mann ging nachdenklich weg. Ich habe ihm noch den Jesus-Film gegeben und habe ihm noch More Than Dreams gegeben. Dann habe ich ihm noch türkisch-deutsches Lukas-Evangelium mitgegeben. Ich sage, hier, haben Sie ordentlich was zu lesen und zu gucken? Sei ich so, ja, er hat doch Zeit abends bestimmt.
Aber weißt du, es hat ihn schockiert. Es hat sein Bild, wunderbare heile Welt dort, die sind ja so wunderbar lieb, diese Soldaten. Das hat sein Glauben an erschüttert. Und er soll erschüttert werden. Er soll die Augen aufmachen. Ich sage, wir müssen weitläufig Dinge anschauen. Nicht nur, deshalb habe ich viele Newsletter abonniert. Und einfach, wie berichten verschiedene Medien auch? Aber das war ja ganz klar, wir haben ja auch gebetet. Und, ach, vielleicht habt ihr es gar nicht mitgekriegt, als wir gebetet haben für Afrin, für die Christen, dass, weil es drohte ja ein Massaker. Und ein paar Tage später bekamen wir die Meldung, alle Christen sind aus Afrin evakuiert worden. Das AVC und einer anderen Organisation, will ich jetzt sagen, ist es gelungen, die Christen aus Afrin rauszubringen. Natürlich haben sie Haus, Grund, Gut, alles verloren, aber sie haben ihr Leben. So, und da haben wir sind Gott dankbar dafür. Wer sagt, ich habe ihn erkannt, ich kenne ihn und seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, festhält, in dem ist wirklich die Liebe, wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind.
Johannes hat so uns so einen Liebestest vor die Augen gestellt. Er sagt, daran kannst du feststellen, wo stehst du.
Ich möchte zum Abschluss meiner Ausführungen noch einmal ein Statement von Derek Prince bringen. Er sagt, es ist ganz unmöglich, die Wichtigkeit des Stellenwertes, den Gottes Wort im Leben des Christen einnehmen muss, zu überschätzen oder überzubetonen. Nochmal. Es ist ganz unmöglich, die Wichtigkeit des Stellenwertes, den Gottes Wort im Leben des Christen einnehmen muss, zu überschätzen oder überzubetonen. Das Halten von Gottes Wort ist das Hauptmerkmal, das sie von der übrigen Welt unterscheidet und als einen Jünger Jesu Christi kennzeichnet. Es ist der Test, ob sie Gott wirklich von Herzen lieben. Es ist der Grund dafür, dass Gott ihnen seine Liebe und Gnade erweist. Es ist der Weg, auf dem Christus sich ihnen offenbaren wird. Es ist die Art und Weise, wie Gott der Vater und Gott der Sohn in ihr Leben hineinkommen und permanent bei ihnen wohnen werden.
Man kann es auch so ausdrücken, fährt Prinz fort. Ihre Einstellung dem Wort Gottes gegenüber ist gleichbedeutend mit ihrer Einstellung zu Gott.
Ich lese es nochmal langsam.
Ihre Einstellung, Derek Prince ist ein großartiger Bibellehrer gewesen, der inzwischen beim Herrn ist. Ich schätze ihn sehr. Auch seine Schriften, seine Bücher, die er gebracht hat. Viele Dinge haben großen Einfluss auf mein Leben genommen. Ihre Einstellung dem Wort Gottes gegenüber, fährt er also fort, ist gleichbedeutend mit ihrer Einstellung zu Gott. Man liebt Gott nicht mehr, als man sein Wort liebt. Man gehorcht Gott nicht mehr, als man seinem Wort gehorcht. Man ehrt Gott nicht mehr, als man sein Wort ehrt. Man hat nicht mehr Raum für Gott in seinem Herzen und Leben, als man für sein Wort Raum in seinem Herzen und Leben hat. Möchten Sie gern wissen, wie viel Gott Ihnen bedeutet? Das lässt sich leicht feststellen. Fragen Sie sich einmal, wie viel Ihnen Gottes Wort bedeutet. Die Antwort auf die zweite Frage ist gleichzeitig auch die Antwort auf die erste. Gott bedeutet Ihnen so viel, wie sein Wort Ihnen bedeutet. Genauso viel und nicht mehr. Gott bedeutet Ihnen so viel, wie sein Wort Ihnen bedeutet. Genauso viel und nicht mehr. Und Jesus sagt, damit komme ich zum Schluss, Jesus sagt, wenn du diese meine Worte nimmst, sie tust, dann bist du einer, der ein solides, festes Haus baut. Die Stürme werden kommen, die Ströme werden kommen, Probleme werden kommen, Krankheit wird kommen. Diese Dinge, sie werden kommen. Aber wenn du sagst, ich halte am Wort fest, auch wenn ich jetzt gar nichts spüre, nichts empfinde, das Wort ist die Wahrheit, das halte ich fest, das lebe ich, das tue ich, das setze ich um, daran halte ich fest, das bewahre ich in mir. Jesus sagt, dann wirst du, wenn die Krisen kommen, und sie kommen, sie werden kommen, bei jedem von uns, die meisten von uns haben genug Krisen hinter sich, nicht wahr? Sie werden kommen, aber wenn wir dieses Wort festmachen in uns, dann werden wir in diesen Situationen nicht fallen. Dann werden wir, und ich kann das nur aus eigenem Erleben sagen, bei den vielen Stürmen, Strömen, Unwettern, Krisen, die Marita und ich in den Jahrzehnten durchlebt haben, während wir in diesen Krisen standen, wo man manches Mal den Eindruck hatte, nur noch Land unter, da hat diese Strömung uns nicht weggewischt, sondern wir waren gegründet am Wort Gottes. Wir hielten an dem Wort Gottes fest. Wir sagten, das ist die Wahrheit und das ist unser Jesus, der ist dieses Wort Gottes. Und er ist bei uns und er wird uns nie lassen. Das Resultat war, oder dass in den Krisen, die wir selber erlebt haben, kamen Menschen zu uns, denen wir Schutz gewährten und denen wir aus ihren Problemen raushelfen. Wenn ich jetzt jemand wäre, der nicht im Wort wäre, hätte ich gesagt, du, ich habe im Moment selber meine eigenen Probleme, such dir einen anderen Seelsorger. Aber es war wie Land unter, aber ich wusste, Jesus ist mittendrin und ich stehe auf dem Felsen, auch wenn alles um mich herum abzusaufen scheint. Ich weiß, Jesus ist da. Und dann kamen andere, darf ich bei dir auch noch Schutz suchen? Dann sind die auch noch in meine Ungestüme reingekommen. Ich habe ihnen natürlich nicht gezeigt, mein Unwetter, das da ist. Sondern wenn du auf dem Felsen bist, wenn du da baust und du selber in Krise drin bist, wirst du trotzdem anderen in ihren Krisen helfen können, weil du fest gegründet bist auf dem Felsen Jesus, indem du sein Wort dann auch festhältst und darauf dein Lebensstil baust und sagst, das ist das Wort, so steht es geschrieben. Wie sagte Luther, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Und er hilft uns. Hier stehe ich, es ist das Wort, dazu stehe ich, egal was du mir sagst, es steht geschrieben und das halte ich. So, ich ermutige dich, einfach zu bauen auf diesem Felsen Jesus. Die Frage war also ja ganz klar, im ersten Teil hatten wir, dass Jesus dieser Felsen ist und nicht Petrus. Im zweiten Teil hatten wir, wie wir lebendige Bausteine werden. Gott will jeden von uns jetzt in dieses sein geistliches Haus. Wir, die wir hier sitzen oder ich, der hier stehe, wir sind gemeinsam das Haus Gottes und Gott fügt jeden von uns an den Platz, wo er ihn haben möchte. Das haben wir auch beim Visionssonntag gesagt. Jeder ist willkommen und wenn du in diese Gemeinde kommst, dann sollst du erleben, hier ist eine herzliche Willkommenskultur und wir wollen dir helfen, gemäß den Gaben und der Berufung und dem, was Gott in dich gelegt hat, wir wollen dir helfen, das in diesem Haus Gottes, der Gemeinde mit einzubringen, ein Teil von dem zu werden. Darin wollen wir dich unterstützen. Teil 3 heute, wie bauen wir auf dem Felsen, auf dem Fundament Jesus? Man kann es ganz einfach auf diesen Nenner bringen, die Worte Jesu hören und sie tun. Dann bauen wir auf Felsen. Wir hören's, wir lesen es, dann tue ich das. Wir fühlen uns bedroht, eingeschüchtert und wir lesen, du Herr bist mein Schutz und meine Burg. Dann sagen wir, Herr, du bist mein Schutz und meine Burg. Der Verstand sagt, du bist doch beknackt, du wirst gerade bedroht und eingeschüchtert. Das spielt keine Rolle. Es steht aber geschrieben, der Herr ist mein Schutz und meine Burg. Psalm 119, der David berichtet auch aus den Krisen seines Lebens. Er sagt, wenn Feinde da sitzen und gegen mich beratschlagen, um mich umzubringen, während sie das beratschlagen und mich umzubringen, dein Knecht sitzt da und studiert dein Wort. Warum? David baut auf Felsen. Nach mancher Krise, die er selbst gemacht hat, nach manchem Fall, den er selbst verursacht und erlebt hat, nach manchem, wo er als Vater nicht durchgegriffen hat, nicht straight war, als eine seiner Töchter vom eigenen Bruder vergewaltigt wird, übelst vergewaltigt wird, nimmt er ihn in Schutz und er löst dadurch eine Krise unter den anderen Kindern aus, bis hin zum Mord, dass der eine Bruder, weil Vater David nichts unternommen hat, geht der eine Bruder, tötet den anderen, der diese Vergewaltigung verübt hat und so weiter. Also waren ganz harte Krisen in dieser Familie, in dieser David-Familie. Und Ehebruch, all diese Dinge. Und über diesen ganzen Zeug, was er erlebte und was er selber tat, wurde er krank. Er berichtet, wo ich auftauchte, hat's gestunken. Er sagt, ich war körperlich krank, aber auch insgesamt, meine Verwandten und Freunde meiden mich, sagt er. Da sagt er, dann kehrte ich um zu Gott, dann tat ich Buße. Ich verließ meine verkehrten Wege und habe gesagt, Herr, komm, gib mir wieder die Freude an meinem Heil, fülle mich mit deinem Heiligen Geist, ich will dir nachfolgen, Herr, und ich ändere mein Leben und orientiere mich jetzt an dich. Und dann wurde dieser David ein Wort Gottes Lebender. Er sagte, ich lese das Wort und ich tue es. Ich höre es und ich tue es. Und das hat ein Fundament gehabt. Lies Psalm 119. Und er sagt, dieses Wort Gottes ist so gewaltig, so schutzmäßig, so mich in Sicherheit bringend. Und er sagte, ich beobachte um mich die Gläubigen, sagt David, und Tränen, wie Bäche fließen Tränen aus meinen Augen, weil man dein Wort nicht tut, weil man es nicht umsetzt, weil man es nicht anwendet. Und er wusste aus eigenem Erfahren jetzt, ich wende es an und es hat mein Leben verändert. Und er sagt, wenn ich es doch meiner Gemeinde in Jerusalem sagen könnte, wendet es an, es wird euer Leben verändern. Aber er sagt, viele taten es nicht. Jesus sagt, so wird es auch sein, generell. Viele Menschen entscheiden sich dann einfach den Sorgen des Lebens nach, dem Betrug des Reichtums. Erstmal schaffe Häuslebau, wenn du aus diesem Bereich kommst, ne, und so weiter. Das ist, wir müssen erstmal und irgendwann, was sagte mir die Tage jemand? Ja, erstmal, muss ich das, aber dann werde ich mit dem Herrn, sag ich, nein, du wirst 90 Jahre zahnlos sein und das immer noch nicht getan haben. Ist doch eine gute Auferbauung, nicht wahr? Ich sag, wenn du das heute nicht anfängst, wirst du es morgen, fange heute an, darin zu leben. Ja? So. Ich ermutige dich, in dieser Beziehung, die Bibel lesen heißt, mit Jesus Gemeinschaft haben. Weil er ist das Fleisch gewordene Wort. Das, was hier geschrieben ist, ist er in leibhaftiger Person. Er ist das Logos. Stark. Also wir haben nicht einfach, die Bibel lesen. Nein. Oh Jesus, da bist du ja. Du guckst in die Bibel, hallo Jesus. Und dann liest du fröhlich deine Bibel. Hallo Jesus. Was hast du mir heute zu sagen, Jesus? Oh, sagt er, lies mal Thessalonicher oder lies mal da. Oh ja, das will ich tun. Oder manche gehen auf, die lesen einfach die Bibel kontinuierlich durch. Kannst du auch machen. Einfach mal so ein Jahr durch die Bibel oder wie auch immer. Schau einfach. Aber lies Gottes Wort. Denn daraus lebst du und daraus empfängst du Leben. Teil 3. Wie bauen wir auf dem Felsen Fundament auf Jesus Christus, indem wir sein Wort hören und festhalten, es tun. So einfach. Und wenn wir fallen, stehen wir wieder auf, weil er sagt, jedem, der fällt, ich helfe dir wieder auf. Und er sagt, du wirst nicht niedergestreckt bleiben. Ich halte dich bei deiner rechten Hand. Du stolperst, hups, dann hole ich dich hoch. Wenn ich mit meinem Enkel laufe, dann stolpert er manchmal. Was sage ich? Blöder, dummer Enkel. Stolperst du, was soll denn das? Nein, dann sage ich, ah, komm mein Schatz, Opa ist doch da. Und du stolperst. Und Jesus sagt, nicht aufregen, ich bin doch da. Halte dich an ihn. Halte dich an ihn. Er ist da, in deiner Familie, in deinem Beruf, in deinem Umstand, wo immer du bist. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag.